Martin Meiser professzorról következik a Saarbrückeni Egyetemről, aki Septuaginta szakértő és a magyar Septuaginta fordításnak is az egyik nagy előmozdítója, Gyulafehérváron is külön kurzusokat tartott. Herr Professor Dr. Martin Meiser aus der Universität Saarbrücken, Septuaginta-Fachmann, der auch viel in Gyulafehérvár, Alba Iulia, Rumänien, an der ungarischen Übersetzung von Septuaginta arbeitet.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, wieder hier nach Szeged eingeladen zu sein. Sie wissen alle, dass ich hier sehr gerne komme und gerne mich beteilige. Terminologie und Verständnis der Opfer in der Septuaginta und in anderen frühjüdischen Texten. Der Beitrag wird zunächst Beobachtungen zur Opferterminologie in der Septuaginta zusammenstellen und nach den Gründen für die Äquivalente fragen. Ein weiterer Teil wird Texte im Umfeld der Septuaginta behandeln, unter anderem anhand der Frage, inwieweit man die Tendenz, das Handeln positiver gestalten als im Einklang mit der Tora befindlich darzustellen, auch am Umgang mit der Thematik des Opfers belegen kann. Texte aus dem dritten und zweiten vorchristlichen Jahrhundert belegen eine gegliederte Tora-Praxis, die dann oft in summarischen Bemerkungen als bestehend vorausgesetzt, aber nicht immer im Einzelnen entfaltet wird. Als Beispiele für die umgebende Literatur der Übersetzungszeile der Septuaginta mögen hier das chronistische Geschichtswerk und das Buch Jesus Sirach stehen. Die Qumran-Schriften wären ebenso lohnenswert, doch fordern sie ein hohes Maß an Kompetenz ihrer Beurteilung, dessen ich mich nicht rühmen kann. Ich werde sie in diesem Beitrag deshalb nur in Einzelfällen berücksichtigen. Die Tora-Paraphrase bei Philo de Specialibus Legibus I ist von Interesse wegen der allegorischen Deutung auch einzelner Opfervollzüge. Die Geschichtsdarstellung bei Josephus hinsichtlich der Frage, wie er mit den Vorlagen aus den Königs- und Chronikbüchern umgeht. Erstens Beobachtungen zur Terminologie. Äquivalenzen und Abweichungen sind zu nennen. Die folgenden Ausführungen beruhen im Wesentlichen auf Forschungen von Susanne Daniel, Paul Harley, Didier Pralon, John William Weavers, Martin Fahrenhorst, Christian Eberhardt und Dirk Büchner. Fragt man nach dem Verhältnis zwischen Septuaginta und der hebräischen Vorlage, so zeigt sich, in der Bezeichnung der einzelnen Opfer haben die Übersetzer ein und denselben hebräischen Begriff in den allermeisten Fällen mit ein und demselben griechischen Begriff wiedergegeben. Die Wortäquivalenzen sind relativ stabil, anders als in anderen semantischen Feldern, wo etwa Anomia für mehr als 10 verschiedene hebräische Begriffe steht. Zwischen dem Pentateuch und den nachfolgenden Teilen des Alten Testamentes sind keine wesentlichen Verschiebungen festzustellen. Als Oberbegriff für alle Opferarten fungieren Korban bzw. Doron, die Gleichsetzung schon in Markus 7,11, aber auch Thysia, das in den Büchern Leviticus und Numeri, Menicha, vegetables Opfer und Sebach, blutiges Opfer, umgreift. Der Begriff Thysia umgreift den Akt des Opferns ebenso wie die geopferte Sache. Der Begriff Holocautoma steht grundsätzlich für Ola, das stammverwandte Holocautosis begegnet dann bei den Propheten nur an einzelnen Stellen. Es liegt nahe, dass Holocautosis eher den Vorgang, Holocautoma eher das Ergebnis bezeichnet. Der Begriff betont das, was im Ritus geschieht, nämlich die vollständige Vernichtung des Opfertieres im Feuer. Mehrmals im Exodus und am Anfang des Buches Leviticus ist nicht Holocautoma, sondern Karpoma, die Übersetzung von Ola, manchmal begegnet auch das stammverwandte Karposis. Wir sollten hier nicht an Karpos, Frucht, denken, wozu man als Neutestamentler naturgemäß neigt, sondern uns klar machen, dass Karpo'o auch im paganen Sinne verbrennen heißen kann. Also wiederum wird betont, was geschieht, nämlich die Verbrennung des Opfertieres. Und deswegen kann die Wortfamilie Karpoma, Karposis auch für das hebräische Ishe ist gleich Feueropfer stehen. Der Begriff Chatat kann sowohl Sünde als auch Sündopfer bedeuten, während dem griechischen Begriff Hamartia die Bedeutung Sündopfer nicht zukommt. Der Übersetzer des Levitikus wählt, wenn er Chatat gemeint das Opfer ist, die Wiedergabe to peri hamartias, damit er da nicht ein eigenes Lexem einführen muss. Der Begriff Abarche steht planmäßig für Teruma. Die präzise Bedeutung der Wendung Thysia Soteriu, Wiedergabe von Sebach Shenamim, ist unklar. Die Wahl des Begriffes Soteriu anstelle von Eirene, es könnte sich entweder philologisch verstehen lassen oder auch der Überlegung verdanken, den Zweck dieses Rituals zum Ausdruck zu bringen, den Dank nach erfolgter Rettung, glücklicher Rückkehr etc. Das Hebe- oder Schwingopfer Tenufa wird in Exodus 29,24 mit Aphorisma wiedergegeben, in Levitikus 7,34 mit Epithema. Der Übersetzer hat sich nicht für die äußere Bewegung interessiert, ob diese nun horizontal oder vertikal verlief, sondern für die Absonderung bestimmter Teile des Opfertieres, die man dann auf dem Altar verbrennt. Im Levitikus wahrscheinlich Epithema als Dedikation, als Zuwendung. Epi hat für mich ja immer den Charakter, etwas greift da an, also das Andocken. Und daher Epithema, sozusagen die Zueignung. Der Begriff Sponde ist eine stabile Wiedergabe für Nesech. Die Wendung Thysia kai spondae begegnet häufig im Buch Numeri und einmal bei Ezechiel wie bei Daniel. Im Deuteronomium hingegen finden wir nur einen Beleg, Deuteronomium 32,38. An diesem ist, wie in den Belegen aus dem Jeremia-Buch und in Ezechiel 20,28, von Trankopfern zugunsten anderer Götter die Rede. Unter historischer Perspektive mag es Kreise in Israel gegeben haben, die Trankopfer für etwas typisch Nichtjüdisches hielten. Unter der Perspektive nach exilischer Schriftgelehrsamkeit hingegen kann man formulieren, dadurch, dass im Deuteronomium ein Trankopfer für den Gott Israels nicht explizit verboten ist, bestand aus damaliger Sicht keine Notwendigkeit des Ausgleichs. Deshalb setzen etwa Joel 1,9 und Sirach 50,15 Trankopfer als legitim voraus, ähnlich wie wir das auch in der Tempelrolle finden. Das Verbum kipher hat eine große semantische Weite, die vor allem die Bereiche Sühnen und Reinigen und Heiligen umfasst. Und hier bei kipher ist es anders als bei den Opferbezeichnungen. Hier mussten die Septuaginta-Übersetzer variieren, mussten sich überlegen, was passt am besten, weswegen wir hier dann auch 14 verschiedene Begriffe haben. Wichtigste natürlich ex hilas komai und dann weitere Belege aus den Wortfamilien hilas komai und auch kataros für rein und einzelne andere Begriffe. Nun, die Wahl der Äquivalenzen, Punkt 1, die Nähe und Distanz zur griechischen Opferterminologie. Die Übersetzer zeigen wenig Scheu vor der Nähe zur Bagan antiker Opferterminologie. Das ist nicht mein Ergebnis, sondern das hat Martin Fahrenhorst in Septuagintadeutsch so formuliert. Sie verwenden zentrale griechische Termini wie Doron, Thysia und Hierois oder auch Sphazo und Cheo. Sie bilden neue Begriffe für Rituale ohne exakte Entsprechung im paganen Bereich. Sie bilden in enger Nähe zu Begriffen, die man aber auch im paganen Bereich verwendet. Die Übersetzer haben an der Stelle also nicht vor, eine eigene religiöse Sondersprache zu entwickeln. Das gilt auch, wenn biblische Texte von den Opfern von Nicht-Israeliten oder von den Opfern von Israeliten für andere Götter oder auch für Götterbilder reden. Die Übersetzer verändern auch hier nicht die Terminologie. Das hängt natürlich mit dem Anliegen zusammen, die heiligen Texte, die im Begriff werden, kanonische Texte zu werden, getreu, wortgetreu, der Sache getreu wiederzugeben, unbeschadet. Gelegentliche Freude an der Variation und unbeschadet halachisch bedingter Neuerungen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Das Fehlen mancher zentralen paganen Begriffe im Pentateuch liegt daran, dass dort auf narrativer Ebene die Existenz des Jerusalemer Tempels noch nicht gegeben ist. Auch die Septuaginta hält diese Tendenz durch, weshalb Ausdrücke wie Hieron, Temenos, Adeton, aber auch die Transliterationen Eilam und Dabeir für die Vorhalle respektive das Allerheiligste im Pentateuch nicht begegnen. Differenzen zeigen sich eher darin, dass manche Übersetzung zwischen Thysiasterion für den legitimen und Bomos für den illegitimen Altar unterscheiden. Das ist aber kein durchgehendes Phänomen der Septuaginta. Manchmal wird die Unterscheidung gemacht, manchmal wird sie nicht gemacht. Da kann man auch keine zeitliche Abfolge festlegen, wann sie gemacht wurde und wann das wieder aufgehört hat. Es läuft beides nebeneinander, was uns übrigens ein Zeichen sein muss. Man muss die einzelnen Übersetzungsteile der Septuaginta erst einmal je für sich beachten. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man pauschal von der Septuaginta spricht. Legt sich in manchem natürlich nahe, ist aber nicht immer richtig. Die Kritik an paganen Opfern. Jüdische Autoren kritisieren pagane Opfer nicht wegen eines anderen Verständnisses des Opfers, sondern deshalb, weil Nichtjuden falschen Göttern opfern und die Heiligkeit des Opfers nicht achten. In mancher Kritik an Nichtjuden spielt die Opferpraxis überhaupt keine Rolle. Andernorts sind es Begleiterscheinungen, die man kritisiert. Bei den Baalspriestern am Berg Karmel sind es die Selbstverwundungen, die der Erzähler dadurch, dass nichts passiert, als nutzlos deklariert. Josephus grenzt Juden und Nichtjuden auch in Bezug auf die Opfer voneinander ab. Thyomen, wir, die Juden, Thyomen tas Thysias uk eis methen heautois abuleton gartio todde, all eis sophrosynen. Wir opfern die Opfer nicht zur Unmäßigkeit, das ist nicht das, was Gott will, sondern zur Besonnenheit. Mit dem Verweis auf die Kardinaltugend der Sophrosyne stilisiert Josephus das Judentum als Religion einer intellektuellen Elite, in der die Kardinaltugenden wie selbstverständlich in Geltung stehen. Die Parenthese abuleton gar theotode grenzt jüdisches von nicht-jüdischem Gottesverständnis ab, wo er Dionysos, aber auch Zeus als Vater der Götter und Menschen in einem, sagen wir mal, auch wörtlichen Sinne höchst selbst für einen Lebensstil der Unmäßigkeit stehen können. Ich erspare mir weiteres auszuführen. Zweitens die Konzeption des Opfers. Man könnte ausführlicher über das alttestamentliche Verständnis des Opfers als Gabe, als Herstellung und Bekundung von Gemeinschaft, als sühnende, stellvertretende Lebenshingabe reden. Jede dieser Theorien betrachtet ja unterschiedliche Rituale oder Ritualteile als wesentlich und ist oft von ihnen her entworfen worden. Dieser Beitrag beschränkt sich aber auf die Septuaginta und ist keine allgemeine Einführung in die neuen Ritualtheorien. Ich muss sagen, dazu bin ich schlichtweg zu dumm. Der Oberbegriff Doron legt ein Verständnis von Opfer im Sinne einer Gabe nahe. Die Gabe ist aber nicht die Versorgung eines Empfängers, ohne die er nicht überleben würde, sondern ist Ausdruck der Ehrerbietung gegenüber einem Höheren. Und das gilt es auch für die Septuaginta fruchtbar zu machen. So wie die Septuaginta auch sonst gelegentlich leichte Änderungen vornimmt, um die Transzendenz Gottes zu betonen, so gilt dies auch zum Thema der Opfer. Diese sollen nicht mehr ein Duft der Beruhigung sein, sondern ein Duft des Wohlgeruchs, osme oi odias. Man vermeidet die Vorstellung, dass Gott sich beruhigen müsste, behält aber den Anthropomorphismus bei, dass Gott das Opfer riecht. In Levitikus 3,11 hat der Übersetzer die Wendung Lechem Isher le Adonai, Brot für das Feueropfer für den Gott Israels, durch die Formel Osmen oi odias karpoma kyriu ersetzt. Vielleicht wollte er die Vorstellung vermeiden, Gott sei als einer der Mahlteilnehmer beim Opfer zu verstehen, wie dies eine in Alexandria durchaus übliche Vorstellung war. Vielleicht versuchte er generell durch die häufige Wiedergabe von Lechem durch Doron das Missverständnis zu vermeiden, als sei von Gott das leibliche Essen auszusagen. Aber man wird auch hier sagen müssen, das ist eines, was der Übersetzer des Levitikus-Buches macht. Im Deuteronomium ist das ganz anders. Hier wird in 428 Septuaginta dem masoretischen Text folgend formuliert: Die anderen Götter, von denen gilt Hoi uk opsontai, ude me akusosin, ude me phagosin, ude me osphantosin. Also via Negation ist, ergibt sich daraus die Vorstellung, dass man einem Gott das Essen durchaus zu belegen kann. Ah ja, 2 Minuten. Oh ja. Gut. Dann lasse ich jetzt den Teil mit den Chronikbüchern aus. Das kannst du dann lesen und mir kritisch rückgeben, Antje. Ich habe also auch da eben die Differenzen zu den Königsbüchern verzeichnet, wo es gerade um Opfer geht. Bei Sirach würde man sagen, Gottesdienst ist als ästhetisches Erleben erfasst, wozu auch Sirach 50 die Darstellung des Hohen Priesters, die Beschreibung des Hohen Priesters gehört. Er nennt auch die Privatopfer des Einzelnen und da geht es auch um die rechte innere Motivation. In den Übersetzungsteilen der Septuaginta findet sich zum Thema Opfer nur wenig Änderungen. Der Übersetzer der Genesis begründet die Tatsache, dass Gott das Opfer Abels annimmt, das Opfer Kains hingegen nicht, mit der Höherwertigkeit der Opfergabe des Jüngeren. 1. Samuel 9,24 wäre ebenfalls zu erwähnen, Samuel opfert dort korrekt in Übereinstimmung mit der Tora, also nicht etwa den Fettschwanz, der nur für Dank- und Schuldopfer verwendet wird. Halachische Änderungen im Buch Levitikus. Der Priester sprengt das Blut nach Levitikus 1,15 nicht an die Wand des Altars, sondern an den Sockel, da das Blut nicht an die Oberseite des Altars gelangen soll. In Levitikus 4,6 heißt es beim Sündopfer, man sprengt von dem Blut nicht an den Vorhang, sondern in die Richtung des Vorhangs. Also hier wird auch nochmal präzisiert. Jüdische Literatur nach der Septuaginta. Philo hält sich wie zu erwarten terminologisch an die Septuaginta, trägt aber eine eigene Opferkonzeption vor, gestützt auf sein Prinzip der allegorischen Auslegung. Bei Gemeindeopfern unterscheidet er Ganzopfer, Rettungsopfer, Sündopfer. Das Ganzopfer wird nur Gottes wegen dargebracht, dessen Verehrung sittliche Pflicht ist. Das Heilsopfer zur Erhaltung und Besserung der Lage, das Sündopfer zur Heilung der Schäden. Als Leitsatz bei Philo De Specialibus Legibus 1,200, das, was vor Augen liegt und was man liest, ist Symbol dessen, was undeutlich ist und nicht ans Tageslicht tritt. Dass man nur ein vollkommen makelloses Tier opfern darf, erinnert dann allegorisch daran, dass wir nicht seelische Schwäche, Krankheit oder Leidenschaft vor Gott bringen, sondern ihm die Seele vollkommen fleckenlos weihen sollen. Die blutigen Opfer, ja auch in griechischer Philosophie manchmal kritisiert, drücken den Dank, die Eucharistia, für den unseren Blut durchströmten Körper aus. Das Weihrauchopfer den Dank für das leitende Prinzip in uns, den denkenden Geist, der nach dem Ebenbild des göttlichen Abbildes gestaltet wurde. Bei Josephus sind es weniger die Torah-Paraphrasen in Antiquitatis 4, die ergiebig sind, und Contra Appionem 2, vielmehr die Nacherzählungen der Geschichte der Königszeit in den Antiquitatis. Hier nur so viel, er folgt hier eher den Chronikbüchern als dem deuteronomistischen Geschichtswerk. Er greift dann natürlich auch 1. Chronik 16,40 auf, wonach David den Kult gemäß den Gesetzen des Mose eingerichtet hat, und er erwähnt die Passafeier des Königs Hiskia nach 2. Chronik 30,15. In Antiquitatis 9, 273 greift er auch 2. Chronik 31,3 auf. Hiskia habe seinen Anteil seines Vermögens gegeben für die morgendlichen und abendlichen Brandopfer etc. Er erwähnt natürlich auch die Buße des Manasse und macht aus 2. Chronik 33,14-16 die Bemerkung, Manasse habe die Opfer darzubringen befohlen, wie Mose es angeordnet hatte. Ich sehe Antibe die Zustimmung, freut mich von Herzen. So. Zum Schluss, das Studium der Septuaginta lohnt um ihrer selber willen, man muss aber die Übersetzungsteile einzeln betrachten, für sich betrachten, und man muss die Septuaginta hineinstellen in die antike jüdische Literatur der Zeit insgesamt. Man muss die Texte nehmen, die ihr vorausgehen, eben deswegen Chronikbücher, man muss die Texte gehen, die den Übersetzungsteilen der Septuaginta parallel liegen, Sirach, und das würde, wie gesagt, auch für Qumran gelten. Und man muss dann auch betrachten, die Texte, die ihr zeitlich gesehen nachfolgen, die von ihr abhängig sind, weil sie dann erkennen lassen, was von ihr, wie rezipiert worden ist, was in ihr gültig ist, so wenig sich religiöse Praxis bruchlos und vollständig in den uns erhaltenen religiösen Texten und anderweitigen Zeugnissen aus der Antike widerspiegelt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.